Was war das dritte Video?
Pupsen.
Ah, okay, spannend. Flatulenzen.
Ja, genau. Also natürlich ist es eher die witzigen Videos, die was dann natürlich am Anfang versuche, das dann irgendwie witzig zu gestalten. Und ja, das war das dritte Video.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Janine Grieser. Vom Studium zur promovierten Apothekerin zur TikTokerin. Janine Grieser ist promovierte Apothekerin aus Innsbruck und gibt ihr Wissen rund um das Thema Gesundheit und Medikamente auf TikTok bekannt. Zuerst einmal stellt sich die Frage, warum Apothekerin? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum TikTokerin? Im Podcast-Interview spreche ich mit Janine über verschiedene Dinge, ihr Studium beispielsweise oder warum sie sich für den Weg der Apothekerin entschieden hat. Gesundheit, was ist Gesundheit? Langlebigkeit, Krankheiten, Impfungen, Scheinwelt auf Social Media, was sie mit TikTok erreichen möchte und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit der promovierten Apothekerin aus Innsbruck und der TikTokerin Janine Grieser. Warum bist du Apothekerin geworden?
Gute Frage. Habe ich schon öfter gekriegt, die Frage. Und es ist vor allem deswegen, weil ich wollte immer was mit Menschen machen. Und Medizin ist halt einseitig. Mich hat immer das Labor interessiert. Und deswegen habe ich dann überlegt, was kann ich machen und bin dann so zur Pharmazie gekommen.
Was ist so das Erste, was man in der Pharmazie macht, also wenn man sich für den Weg entscheidet?
Im Studium?
Ja.
Einmal 3 ganz schwierige Prüfungen. Ringvorlesung heißt es. Und diese Prüfungen haben halt so einen Überblick über alles, also so quasi Pharmakognosie, Chemie und Botanik.
Was war für dich am schwersten?
Am schwersten? Das Auswendiglernen war das Schwerste.
Muss man es tatsächlich auswendig lernen?
Schlimm für Sachen auswendig lernen. Horror für mich. Weil es nichts ist, was irgendwie was bringt. Man hat einfach nur für mich gesehen, Zeit verschwendet und mein Kopf war oft so voll, dass ich gemeint habe, es fliegt auf der anderen Seite raus und es war dann auch weg nach 2 Wochen oder einer Woche.
Das heißt, wenn ich dir jetzt frage, was gibt's noch über die Botanik zu sagen, ist nichts mehr da?
Botanik schon so allgemein, aber so Strukturformen zum Beispiel. Ich lernen müssen wir riesengroße Moleküle ausschauen und jeden Strich, das weiß man nicht. Da wäre besser gewesen, man lernt nur die wichtigsten 30 oder so, anstatt 300. Das ist einfach sinnlos. Also, aber es gibt verschiedene Professoren, die lernen einem, wie man das herleitet, das ist gut. Aber auswendig lernen ist schrecklich.
Wenn man das dann später nicht mehr braucht, warum lernt man es dann?
Weil die Struktur des Studiums einfach zu engstirnig ist und ist noch nicht weiterentwickelt worden ist, glaube ich. Es bleibt immer alles beim Alten und ja.
Von welchem Professor oder von welcher Professorin hast du am meisten lernen können?
Von meinem pharmazeutischen Technologieprofessor, da habe ich auch promoviert dann. Da habe ich sehr viel gelernt, dass es nicht immer um das geht, alles perfekt zu machen, sondern es geht auch in gewisser Weise um die Geschwindigkeit. Nicht nur, das muss bis ins kleinste Detail alles super toll sein. Man muss mal was publizieren beispielsweise, auch wenn es nicht perfekt ist.
Hast du das dann beherzigt?
Ja, das habe ich beherzigt und habe das dann auch immer besser umsetzen können. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, weil man möchte natürlich immer alles perfekt machen, aber dann, das hat ja 3 Jahre gedauert, bis ich das dann fertig abgeschlossen gehabt habe. Und es ist dann am Ende wirklich sehr gut gegangen. Also man hat geforscht, habe geschrieben und dann auch, wenn nicht alles perfekt war, einfach publiziert beispielsweise, ja.
Was war dein Lieblingsthema? Also wo hast du dich einfach damit stundenlang auseinandersetzen können, ohne dass es jemals langweilig geworden ist?
Auf jeden Fall die Laborarbeit zu analysieren, wie das zustande gekommen ist, also und einfach zu forschen an irgendwas Neuem im Labor, mir zu überlegen, wie kann ich das rausfinden? Das hat mir sehr gut gefallen, ja.
An was hast du dann beispielsweise geforscht?
Beispielsweise, wenn man Insulin oral verfügbar machen kann. Weil es wird ja gespritzt, also Insulinspritzen. Und solche Sachen habe ich da geforscht, ja.
Was ist das Ergebnis daraus?
Dass es schwierig ist. Also wenn man andere Moleküle analysiert, die was viel kleiner sind von der Struktur, von den Aminosäuren her. Und da ist es natürlich immer einfacher, die oral bioverfügbar zu machen. Aber bei Insulin ist ein Riesenmolekül. Es wird im Körper aufgespalten durch Enzyme. Und je größer das Molekül ist, desto schwieriger ist es zu schützen. Das haben wir eben mit so Lipidfilmen, also so öligen Überzug, geschützt und geschaut, wann das dann aufgelöst wird oder gespalten wird. Ja, so kleine Kurzzusammenfassung.
Hat es auch einen Durchbruch gegeben bei dir? So, wo du sagst, okay, die Forschung war schon ein Durchbruch dann am Ende des Tages?
Also es hat viele Sachen gegeben, wo man halt gesagt hat, das kann man gut verwenden, aber ganz ein brutaler Durchbruch war es jetzt dann nicht. Also wir haben nebenbei auch noch für Pharmaindustrie gearbeitet, in einer Firma, in der Thiomatrix. Und da hat es schon Sachen gegeben, Patente und ein Produkt auch, das was jetzt auf dem Markt ist. Also von dieser Seite her in der Forschung, wo ich nebenbei gearbeitet habe, da hat es schon einen Durchbruch gegeben, ja. Früher werde ich jetzt nicht sagen, was das war.
Wie lange dauert eigentlich das Studium?
Das Studium dauert, also hat damals nur 4,5 Jahre gedauert, also 9 Semester. Jetzt ist es ja umgestellt worden auf Bachelor, Master. Und da dauert es 4 Jahre oder 5 Jahre. Weil man kann jetzt dann wählen, ob man in die Apotheke will oder in die Industrie. Und in der Industrie dauert es dann nur 4 Jahre.
Und wie war das vorhin? Also da hat es nicht die Wahlmöglichkeit gegeben.
Genau, da war man einfach Magister der Pharmazie. Und jetzt dann ist man nur Magister der Pharmazie, wenn man den Apothekenweg dann einschlägt, ja.
Und wie ist es dann, wenn man mit dem Studium fertig ist? Findet man dann direkt eine Apotheke oder gibt es da vorher ein Praktikum, was man machen muss?
Ja, genau, so eine Art Praktikum. Das ist das Aspirantenjahr. Und da muss man sich eine Apotheke suchen. Und dann halt ein Jahr beziehungsweise 2 Jahre, das kann man ein bisschen wählen, je nachdem, wenn man beispielsweise ein Kind hat oder so, dann kann man das absolvieren und dann gibt's nochmal eine abschließende Prüfung natürlich und dann ist man Apothekerin oder Apotheker.
Wie schwierig ist der Einstieg in eine Apotheke vom Studium in die Apotheke rein?
Also das Aspirantenjahr ist nicht so einfach, da eine Stelle zu finden, weil man ist halt in Ausbildung und man war davor leider noch nie meistens in einer Apotheke. Und wo die Wirkstoffe her, dann auf den Namen, also es gibt ja die Brandnames und man weiß aber nur den Wirkstoff vom Studium, das ist halt schon sehr schwierig am Anfang. Da muss man schon sich 2 Monate oder so geben, dass man das dann wirklich intus hat.
Was ist so der meistverkaufteste Wirkstoff?
Ich würde sagen Paracetamol, also Mexalin, gegen Fieber und Schmerzen und Ibuprofen. Ist auch, also Nurofen oder so. Genau, das wären, glaube ich, die Topseller. Ist aber auch von jeder Jahreszeit unterschiedlich.
Wie bleibt man in einer Apotheke gesund? Weil vor allem, also man ist ja die ganze Zeit mit Krankheiten ja auch konfrontiert, oder? Also das schlägt ja auch auf die Psychonomie an.
Also ich persönlich nehme immer Vitamin C hochdosiert, also so retardiertes Vitamin C, 500 Milligramm und Zink, 30 Milligramm und vielleicht nur Vitamin D, je nachdem muss man halt Blutuntersuchung machen und sonst halt auch immer gesunde Ernährung, Sport, Eisbaden. Genau, so halte ich mich dann fit und gesund. Aber manchmal, wenn so viele Menschen sind da in Innsbruck in der Apotheke, ist es halt auch nur mit so vielen Touristen, die haben dann wieder andere Viren, ja.
Wie geht's dir dann mit der Psyche? Weil im Endeffekt ist man ja schon auch immer wieder mit Krankheit einfach konfrontiert, dass man einfach hört, der hat Diabetes und der hat dieses Leiden und der braucht folgende Medikamente. Wie geht's dir damit?
Eigentlich sehr gut, weil da sieht man erst, wie gut das eigene Leben ist und wie schlecht es anderen geht, wenn jemand Krebs hat oder so. Und die sind 40 oder 50 und die sterben dann noch, keine Ahnung, 2 Jahren. Da lernt man halt das Leben zu schätzen.
Longevity, Langlebigkeit. Ist die Apotheke dafür verantwortlich, würdest du das sagen? Also, dass eigentlich die Apotheke dafür sorgt, dass einfach eine gewisse Langlebigkeit herrscht. Und was ist in deiner Definition Longevity oder Langlebigkeit?
Ja, also Longevity, ich glaube, jeder ist da ein bisschen selber verantwortlich für das, dass man das beim eigenen Körper erzielen kann. Und in gewisser Weise kann die Apotheke schon dafür zuständig sein, wenn die Menschen das wollen. Ja, also ja, Longevity ist halt für mich vor allem verbunden mit Sport, weil es einfach für so viele Bereiche gut ist, also für Muskulatur, Gesundheit und auch für die Psyche ist Sport essentiell.
Würdest du sagen, dass die Menschen immer kranker werden?
Psychisch schon. Mhm. Aber sonst vor andere Krankheiten natürlich, Diabetes oder so ist auch ein Problem. Aber das ist dann wieder das Problem vom Essen und vom Zucker und Rauchen und die verschiedensten Sachen, ja.
Wie würde man zum Beispiel, oder was wäre deine Herangehensweise, um Diabetes wieder in den Griff zu bekommen? Also gesellschaftlich gesehen, also über alle Menschen hinweg.
Den Zucker streichen aus den meisten Lebensmitteln. Der Zucker ist der Killer für jede Zelle und alles. Zucker ist wirklich, früher war Zucker ein Luxusgut, das hat es nur in der Apotheke gegeben. Und das hat sich dann so brutal entwickelt, weil das dann einfach so günstig hergestellt wurde, weil früher war das ja sehr teuer zu produzieren und dann auf einmal ist das halt industrialisiert worden und dann war es halt vorbei, weil es war viel Geld drinnen und ja.
Wie viel Zucker braucht man eigentlich?
Ja, man braucht schon ein bisschen Zucker, also sag mal so einen halben Teelöffel oder so am Tag. Aber die Wahl ist halt besser, wenn man Honig nimmt, also einen längeren Zucker und nicht so einen kleinen, von der Struktur her Zucker, der was so schnell verstoffwechselt wird, also eher brauner Zucker oder eben Honig.
Ich habe mal gelesen, dass eigentlich so mitunter die größten Killer Diabetes, Krebs und Herzerkrankungen sind. Mhm. Würdest du sagen, Diabetes ist auf Platz 1 oder würdest du sagen, Krebs und Herzerkrankungen sind eigentlich immer noch die Vorreiter?
Diabetes und Herzerkrankung ist auch in gewisser Weise so zusammen, so KHK, so koronare Herzerkrankung, weil das kommt einfach durch den Zucker und durch Diabetes, wird das alles dann verkalkt. Also eher würde ich sagen, das ist der Vorreiter, ja.
Es gibt ja zwei Arten von Diabetes, glaube ich, oder?
Ja, genau, Diabetes Typ 1 und 2. Eins ist halt angeboren und da muss man spritzen, also kann man auch erst mit 10 Jahren erkennen, aber da muss man dann Insulin spritzen, da geht nichts dran vorbei. Und Diabetes 2 ist halt eher durch das, dass man zu viel Zucker immer gegessen hat und übergewichtig ist. Also so kann man das unterscheiden.
Was für Auswirkungen hat das eigentlich auf die Fortpflanzung, wenn man jetzt Diabetes Typ 2 ist? Also wie wird dann das Diabetes übergeben? Also wenn man jetzt selber diabeteskrank ist, herbeigeführtes Diabetes würde ich jetzt einfach mal
Nein,
sagen.
Nein, das nicht. Aber okay. Diabetes Typ 1 schon.
Ja.
Genau.
Okay.
Aber 2er Diabetes ist einfach nur antrainiert.
Kann man das dann wieder wegtrainieren?
Ja, kann man, ja. Wenn es jetzt nicht zu schlimm ist, weil es gibt ja die erste, es gibt Prädiabetes, da nimmt man ja nur keine Tabletten, also kein Metformin ist zum Beispiel ein Wirkstoff, den man einnimmt. Das nimmt man nur gar nicht, sondern da kann man nur viel mit Nahrungsergänzungsmitteln machen, mit Zimtkapseln beispielsweise, die senken den Blutzucker. Und da kann man auch mit Ernährung total viel machen und Sport. Aber die meisten Menschen wollen das nicht. Die wollen eine Tablette schlucken und nicht den Körper so viel antun, also wie Sport oder, ja. Die gesunde Ernährung ist auch nicht immer so nett. Also die Pommes von der Pommesbude sind halt oft schneller.
Hm, ja, verständlicherweise.
Ja, aber leider ist es halt alles schlecht und die Säfte und, ja.
Kann man irgendwann gegenüber dem Medikament resistent werden? Also dass man einfach das Diabetes-Medikament oder irgendein anderes Medikament einfach nicht mehr verträgt oder der Körper das nicht mehr aufnehmen kann?
Genau, ja, man muss immer dann steigern. Das ist das Riesenproblem. Man muss dann immer mehr und mehr, also zuerst geben wir ein Metformin und das wird dann, kann lang gehen, je nachdem, wie man sich halt auch ernährt. Und dann kann es sein, dass man Insulin spritzen muss mit den verschiedensten Präparate und das kann auch sein, dass man so immer erhöhen muss, je nachdem, wie viel Kuchen oder was man jetzt gegessen hat, muss man sie mehr geben, ja.
Ist das bei anderen Medikamenten auch so, dass man eine Resistenz entwickeln kann?
kann bei vielen Sachen sein, ja, zum Beispiel Sachen, die was normal verkauft werden, wie ein Nasenspray, die was abschwellend sind, da kann man auch eine Resistenz entwickeln, das ist auch sehr, wird oft missbräuchlich verwendet, also die Menschen nehmen den länger wie 6-7 Tage und das ist halt sehr schlecht für die Schleimhaut und die schwillt dann nicht mehr von selber ab, sondern man braucht dann immer den Nasenspray und das ist dann wie ein Teufelskreis und irgendwann ist die Nasenschleimhaut dann so schlecht, dass es sogar zu Operationen dann kommen kann. Oder auch bei Abführmitteln, Dulcolax oder so, das ist einfach auch ein Teufelskreis, weil der Darm nicht mehr richtig funktioniert, wenn man die Tablette nicht nimmt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von Medikamenten abhängig wird? Kann man von jedem Medikament abhängig werden?
Kann man nicht. Nein, es gibt einige Medikamente, die was schon sehr abhängig machen, wie so Schlaftabletten, das hört man eh immer. Und die sollte man wirklich so wenig oft wie möglich nehmen. Es wird halt vom Arzt verschrieben, wenn es einem schlecht geht beispielsweise, dann soll man sie schon nehmen, weil man ja schlafen muss in gewisser Weise, weil Schlaf ist ja auch sehr wichtig. Und aber das Problem ist da ja meistens, dass die Menschen zu viel denken in der Nacht oder wie auch immer und deswegen das nehmen. Und da gibt's halt dann schon eine starke Abhängigkeit noch, keine Ahnung, 2 Wochen. Aber andere, jetzt sind, reden wir von Amlodipin oder Candesartan, das sind so Sachen für einen Blutdruck, die machen jetzt nicht abhängig, aber man muss sie trotzdem die ganze Zeit nehmen, weil sonst ist der Blutdruck halt wieder zu hoch. Aber bei denen beispielsweise könnte man auch mit Sport und Langstreckenläufen oder einfach Ausdauertraining schauen, dass es nach unten geht auch.
Wäre das eigentlich nicht ein erweitertes Geschäftsmodell von einer Apotheke, dass man einfach sagt, okay, wir bieten jetzt Gruppenkurse an zum Wandern und Gruppenkurse zum Laufen und für die Yoga?
Ja.
Weil im Endeffekt, das wäre ja so quasi eine ganzheitliche Apotheke, also so ein Wegbegleiter eben für die Langlebigkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass vor dem Medikament eigentlich schon ausreichen würde, einfach Sport zu machen oder sich besser zu ernähren. Man könnte ja auch eine Kantine mehr oder weniger eröffnen, jetzt sehr übertrieben gesagt, aber das wäre ja schon ein erweitertes Geschäftsmodell, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also es wäre sicher, also es gibt auch Apotheken, die für Senioren Yogakurse anbieten oder so Wandertreffs oder Spaziergänge. Gibt's immer, ja. Aber es wird halt nicht so gut angenommen, also immer nur so 5-10 Leute.
Aber warum ist das so? Also warum weigern wir uns dagegen, gesund zu leben?
Ja, ich verstehe es persönlich auch nicht, aber ich sehe es halt immer, wenn man etwas macht, es kommt keiner. Also das, ich weiß nicht warum, weil ich mache es ja immer für mich selber, aber die meisten wollen dann echt Couch Potato sein und einfach nach der Arbeit nicht mehr um 6 Uhr nochmal raus und laufen gehen, sondern einfach auf der Couch liegen und Fernsehen, weil es einfach einfacher ist.
Ja, einfacher. Oder ist es vielleicht sogar die Scham, dass man einfach bei null anfängt? Also ich weiß nur, wie ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Jeder Pensionist war stärker wie ich. Und man fängt halt einfach bei null an.
Das stimmt,
ja. Das ist jetzt nicht, also es ist, kann motivierend oder auch deprimierend sein, wenn man sieht, okay, alle, die was 40, 50 Jahre älter sind wie ich, die sind einfach stärker. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, schwierig, mit dem umzugehen.
Glaube ich auch, ja. Das stimmt, ja. Wie ich Laufen angefangen habe, da habe ich 5 Kilometer eigentlich gar nicht geschafft, also unter 3-mal stehen bleiben. Und stimmt, ja, es ist auf jeden Fall das Anfangen ist schwierig. Aber beim Anfangen ist vielleicht wichtig, dass man zusammen ist, weil dann sagt man, ja, gehen wir und dann macht man es halt zusammen und der andere encourage den anderen, ja.
Ihr seid ja den Karwendelmarsch gelaufen, oder?
Ja. Gelaufen, ja. Wir waren schon mal, sind wir gegangen und diesmal gelaufen, ja. Das war so eine Challenge, die ich mir immer selber mache, weil ich mir denke, ich brauche eine Challenge im Jahr, auf die ich hintrainiere. Ja, war wirklich toll, aber auch grenzwertig.
Auf was trainierst du nächstes Jahr hin?
Ich weiß noch nicht genau, auf jeden Fall was Längeres wie 52 Kilometer. Ich wollte immer mal so einen Sahara-Lauf machen. Ich finde den Joey Kelly mega motivierend. Der macht ja alles extrem. Und solche Challenges, wie er macht, so Sahara-Lauf oder so, würde mich mal interessieren, ja.
Was mich interessieren würde, ist, wie haben sich eigentlich Apotheken weiterentwickelt? Also du arbeitest ja in einer der ältesten Apotheken, die es gibt, weltweit, glaube ich sogar.
Ja.
Wie haben sich die über die Jahre weiterentwickelt? Also wie sind eigentlich, vielleicht weißt du das, wie sind eigentlich Apotheken entstanden? Und wie ist so eigentlich der Prozess gewesen von so Apotheken?
Also früher wurde halt alles in der Apotheke produziert und ausgegeben, wie ich gesagt habe, der Zucker oder allgemein so Frauenartikel oder zum Schlafen irgendwelche eine Oropax oder alles, was man sich vorstellen kann, was jetzt im DM und im Reformhaus gibt, das war alles in der Apotheke. Und der Apotheker hat das halt alles selber gemacht, hat das geholt im Garten und Kapseln gemacht. Und das hat sich dann halt immer mehr verteilt auf mehrere Geschäfte und irgendwie dann auch vielleicht, ja, schlechter möchte ich nicht sagen, aber es wäre schon gut, wenn die Apotheke nur ein bisschen was von früher hätte, weil viele Apotheken, die machen wenig mehr selber, also ich sage jetzt Cremen, Kapseln, und das hat man ja gesehen in Corona, oder jetzt gibt's ja sehr viel Lieferengpässe, das ist jetzt schon fast wieder ein Problem, wenn man wenig selbst produziert. Es ist halt eben überall die Industrialisierung dann gekommen und alles musste mehr Gewinn abschmeißen und da kann man nicht eine Stunde lang Kapseln machen.
Was sind so die ältesten Rezepte und werden die immer wieder überarbeitet? Also nimmt man dann ein Rezept für eine Creme oder eine Kapsel und schaut, okay, was könnte man jetzt da verbessern oder überarbeiten?
Ja, genau. Also zum Beispiel bei Kapseln hat man früher immer Laktose verwendet als Füllstoff und dann hat man gesehen, ja, es gibt ja die Laktoseintoleranzen und es ist vielleicht auch Interaktionen mit verschiedenen Wirkstoffen und dann ist man auf andere Mannitol umgeschwenkt. Da gibt's immer wieder Weiterentwicklungen, ja. Und bei Cremes auch. Da gibt's dann eben die Grundlagen, die, was früher gar nicht gegeben hat, die ist jetzt dann, gibt's schon fix. Ultrabasis ist eher so eine fettige Grundlage für eine Salbe und dann gibt's Ultrasicke, ist eher so ein bisschen, wässrig und mit denen kann man gut dann Wirkstoffe mischen. Also es ist alles einfacher geworden.
Was hat dich am meisten daran fasziniert, wenn man das selber herstellt? Gibt es da gewisse Faszination gegenüber dem?
Auf jeden Fall, weil man dann irgendwas erschaffen hat. Also man macht eine Creme oder man mischt was zusammen und das nimmt dann wirklich jemand, verwendet das, braucht das und das ist schon faszinierend und auch schön.
Glaubst du, dass dieses Know-how verloren gehen kann?
Auf jeden Fall. Also ich habe einen Kollegen aus Deutschland und die machen gar nichts mehr selber. Also die kaufen alles zu. Wir in der Apotheke machen ja sehr viel selber. Wir machen so eigene Bitterstofftropfen oder Magenwohl oder Cremes, die die Menschen immer wieder nachkaufen. Und das ist schon irgendwie auch die Kunst des Apothekers, dass man Sachen selber macht. Und wenn das verloren geht, dann ist es halt schwierig, allgemein, für die Apotheker an sich, weil das ist die Kunst, das selber zu machen und nur die Sachen zu verkaufen. Es gibt natürlich die Beratung und alles, aber Kapseln wird zum Beispiel für ganz kleine Babys, das muss ein Apotheker machen. Und wenn das verloren geht, ist das ein Problem.
Wie sieht die Zukunft der Apotheken aus?
Auf jeden Fall zurück zu dem, dass man sehr viel wieder selber macht und nachmachen kann, auch wenn etwas nicht lieferbar ist, zum Beispiel Antibiotika und so, das ist ja oft ein Problem. Und natürlich auch die Beratungsfunktion, dass die mehr Unterstützung hat, also zum Beispiel eben bei Diabetes oder allgemein andere Krankheiten, dass man einfach so Tests auch macht. Und ich bin auch starker Befürworterin für die Impfung. Dass die Impfung auch in der Apotheke gemacht wird. Also allgemein ist zum Beispiel, man könnte mit der Grippeimpfung starten. Weil es ist einfach umständlich, ich weiß nicht, wie es für die ist, aber wenn man jetzt einen Impfstoff kauft in der Apotheke und dann wieder zum Arzt geht, das ist einfach umständlich.
Definitiv.
Ja. Und wir haben ja all die Kurse. Also das war ungefähr in Corona oder ich weiß nicht mehr, vor Corona vielleicht sogar, hat jeder einen Impfkurs gemacht. Und ich frage mich, was ist los? Also wie lange soll ich drauf warten? Jetzt sind schon sicher 3 Jahre vergangen, jetzt kann ich es eh schon nicht mehr. Aber ich wäre jetzt, wir sind alle bereit, die bereit sein wollen. Also es will natürlich nicht jeder, aber die Ärzte haben zu viel Arbeit, heißt es immer, wir sind da und machen das.
Was ist denn das Schwierige bei Impfung?
Also das Schwierige ist halt dann danach, wenn es einen anaphylaktischen Schock gibt, wie man da dann reagiert, das ist halt ein Problem, ja. Da kann es halt dann zu Reaktionen kommen und dann muss der Patient halt sitzen bleiben, nur so 10, 15 Minuten und da muss man halt dann richtig reagieren, die richtigen Medikamente da haben. Und natürlich, es muss richtig gestochen werden, aber ja, ist jetzt ja nicht so schwierig, würde ich mal behaupten.
Wer macht das Gesetz? Also wer kann das aufheben oder beschließen?
Ja, also die Apothekerkammer und die Ärztekammer diskutieren da, sagen wir mal.
Sind im Austausch.
Genau.
Im Konstruktiven.
Genau.
Wie sicher sind eigentlich Medikamente oder Impfstoffe? Weil das war ja oftmals so eine Debatte, wenn schneller Impfstoff auf den Markt kommt, wie sicher kann sowas sein? Und wie siehst du das aus deiner Perspektive? Also wie sicher sind Medikamente, Impfstoffe, Kapseln etc.?
Also die Sachen, die lange auf dem Markt sind, sind sicher, extrem sicher. Aber wenn natürlich ein Impfstoff gerade auf den Markt kommt, ist es, und überhaupt dann gedrängt wird, weil es ist ja irgendwie jedes under pressure und jeder möchte es nach vorne pushen und es ist jeder nur ein Mensch. Und in gewisser Weise kann es dann natürlich schon zu Problemen führen, weil normal dauert es 10 Jahre, bis irgendwas irgendwann mal auf den Markt kommt. Es hat verschiedene Phasen. Es gibt 4 Phasen von einer Approval von einem Medikament. Und wenn es dann so schnell gehen muss, dann wird da einiges überschritten. Weil du gehst zuerst in Tiere, also in Mäuse, Ratten und dann einmal in eine kleine Portion an Menschen und dann mehr Menschen und dann in der 4. Phase gehst du auf den Markt. Und dann wird das aber auch, jede Nebenwirkung wird reported. Und das wird da überschritten oder übergangen.
Parallel eigentlich, ja, oder hat es ja zum Teil stattgefunden. Oder?
Eben, und ja, das ist dann schon, da kann es schon Nebenwirkungen geben.
Aber es werden auch immer wieder Medikamente trotz vielen Jahren eigentlich vom Markt genommen, oder?
Ja, weil man halt mit der Zeit dann gemerkt hat, dass gewisse Menschen sehr starke Nebenwirkungen haben und dann, aber das kann man halt auch durch das, dass es dann so viele Menschen ausprobieren. Es gibt vielleicht einen unter 1 Million, der was dann da so eine starke Reaktion hat. Das kann man natürlich in die ersten paar Phasen, da wo nur 10.000 Leute sind, gar nicht sehen. Weil da ist vielleicht genau der nicht dabei.
Ich habe mal gehört, dass gewisse Antibiotika zurückgehalten werden, weil irgendwann eine Resistenz entstehen kann.
Mhm.
Ist das wahr? Also dass halt quasi noch so ein Repertoire an Antibiotika gibt, die was gar nicht auf dem Markt sind, weil wir halt aufgrund dessen, dass wir ganze Zeit Antibiotikum nehmen, eine gewisse Resistenz entwickeln und dass sich einfach die Keime weiterentwickeln und die Viren weiterentwickeln.
Also es gibt einige Antibiotika, die was es nicht mehr gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist wegen der Resistenz, aber bei der Resistenz sehe ich eher das Problem, dass oft zu früher Antibiotikum verschrieben wird und auch halt die ganze Tierhaltung, dass die Tiere zu viel mit Antibiotika zugepumpt werden. Und auch in andere Länder, ich sehe es ja immer in der Apotheke selber, wenn Menschen aus anderen Ländern kommen, die wollen nur Antibiotikum. Also die fragen mich gleich Amoxicillin. Und also zum Beispiel Mexiko oder aus Indien oder so, die wollen immer sofort Antibiotikum. Und da ist es halt, da können sie schon Resistenzen entwickeln und das ist auch sehr gefährlich. Weil zum Beispiel, wenn man einen grippalen Infekt hat, also nur Halsschmerzen, brauche ich jetzt kein Antibiotikum sofort, weil ich kann einfach Lutschtabletten nehmen oder
Lemonzin,
genau,
Neoangin,
Strepsis.
Ja, um Werbung zu machen, nein, aber da gibt es natürlich sehr viel. Aber ist das die größte Gefahr, was die Menschen haben?
Ja, so multiresistente Viren sind schon eine Riesengefahr. Überhaupt sieht man ja immer im Krankenhaus, wenn dann jemand eine Sepsis hat oder so. Das ist halt einfach, da kommt dann das Desinfektionsmittel hinzu und dann ist es nicht ganz genau gereinigt oder wie auch immer. Und durch das, der Mensch ist dann halt offen bei Operation und dann ist es halt echt schwierig und da sterben halt viele Leute dann, vor allem auch in der Klinik.
Hm. Was könnte man dagegen tun?
Weniger Antibiotika verschreiben und immer genau halt schauen, ist es ein Virus, ist es ein Bakterium, das einen befallen hat. Aber natürlich ist es mit sehr viel Arbeit und Manpower, dann wieder geht es einher. Und das ist auch nicht einfach, weil, ja, wer macht die Arbeit wieder? Wer macht die Blutanalyse bei jedem?
Hm. Findest du, dass wir zu schnell den leichten Weg suchen, dann über Tabletten und eben Antibiotika? Und an was liegt das eigentlich?
Allgemein ist auf jeden Fall das Problem bei Menschen, dass wir zu schnell einfach nur Tablette wollen. Zum Beispiel zum Abnehmen, weil ich sehe es ja immer bei den Kunden und auch, wenn ich mal live gehe auf TikTok, die Menschen sagen immer, wie kann ich schnell abnehmen oder wie viel kostet die Abnehmspritze? Zum Beispiel eben, wie die ganzen Stars da die Abnehmspritze nehmen, das macht halt jeder immer sofort schnell. Ich möchte jetzt dann, keine Ahnung, 5 Kilo abnehmen, 10 Kilo. Das ist eine Arbeit. Aber keiner will das hören, wie gesunde Ernährung oder Sport. Jeder will nur schnell irgendwas nehmen. Vielleicht durch den schnellen Lebensstil, den was wir jetzt halt haben, alles schnell zu bekommen und nicht mehr, ja, so viel Arbeit in irgendwas reinstecken.
Was hat es jetzt zum Beispiel mit der Abnehmenspritze auf sich? Also wie sagen dann einfach Leute, ich will das jetzt einfach nehmen und das ist dann aber nicht beaufsichtigt, oder? Einfach so die Spritzen?
Also es gibt, also natürlich in der Apotheke gibt es nur mit Rezept, weil es rezeptpflichtig, aber viele wollen es einfach so haben, ja, also es geht eh nicht bei uns, aber in andere Länder oder keine Ahnung, also es, man bekommt es dann schon irgendwo her, aber es ist halt gefährlich, weil es hat Nebenwirkungen. Es wird, ist ja eigentlich verwendet nur für Diabetes oder für ein BMI über 30. Also Prädiabetes dann in den meisten Fällen.
Ich kann mir vorstellen, so Schilddrüsentabletten, dass die auch eine gewisse Anzugskraft oder Anziehungskraft haben zum Missbrauch, oder?
Habe ich jetzt eigentlich noch nie so erlebt. Aber natürlich, ja. Weil dann einfach die Schilddrüse mehr arbeitet. Und dann könnte man... Aber es ist, da gibt's andere Sachen, die schneller gehen. Ja.
Die wirst du jetzt nicht verraten.
Ja, eben die Spritze zum Beispiel.
Ja. Du hast vorhin TikTok angesprochen.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen?
Ja, ich wollte halt einfach mein Wissen teilen. Und ich habe natürlich immer, wenn ich jemanden triff, der was jetzt nicht gerade Apotheker ist, werde ich immer sofort gefragt, hey, was kann ich gegen das machen, was kann ich gegen das machen? Und dann habe ich mir immer schon gedacht, ich mache YouTube-Videos, aber es war mir dann im Endeffekt ein bisschen zu aufwendig, weil ich nicht gewusst habe, ja, 10 Minuten Video, wie soll ich das machen? Und dann habe ich TikTok so 2023 so entdeckt, dass man da nicht nur, weil das war ja vorher Musical.ly und so. Und genau, dann habe ich mir da halt gedacht, ich mache da kleine Videos. Im Februar habe ich das angefangen und ja, es läuft jetzt dann ganz gut. Und Live-Sessions mache ich auch oft, so Live-Sprechstunden. Und da sehe ich halt immer, was die Leute so interessiert. Und es ist eigentlich sehr interessant. Also gestern war ich zum Beispiel so eine halbe Stunde live und da waren 200 Leute online und die haben dann Fragen gestellt. Und meistens kommt halt eben Abnehmen und schon auch Husten. Was kann ich gegen Husten machen? Oder Haare ist auch ein wichtiges Thema für die Menschen. Was mache ich bei Haarausfall und so?
Es ist ja stressbedingt meistens, oder?
Ja, also nicht immer. Es ist halt, es gibt 3 verschiedene Arten. Es gibt erblich und hormonell und Mineralstoffmangel. Erblich ist immer schwierig. Da kann man nur so Minoxidil-Haarwasser verwenden. Hilft, aber halt nur, wenn man es anwendet die ganze Zeit. Und hormonell muss man halt die Hormone schauen, wenn man den Griff bekommt. Man kann aus der Apotheke die Sachen dann nur verwenden, wenn man Mineralstoffmangel hat. Und Stress natürlich gibt's auch. Muss man halt auch vielleicht Sport machen, ist bei Stress das Beste. Und Stress macht graue Haare. Habe ich letztens irgendwas gelesen, so eine Studie. Ja. Ja, die können sogar wieder zurückgehen zu
braunen Haaren. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, tatsächlich, ja.
Ja, das habe ich auch interessant gefunden. Und Antioxidantien ist ja da das Thema, dass das die freien Radikale fängt. Ja.
Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man dann einfach weiß wird im Alter, können sie nicht mehr braun werden. Die können sich also da geht's dann nicht mehr. Also es geht halt nur, wenn es irgendwie stressbedingt ist, dann können die Haare wieder braun werden. Aber wenn man an Altersweisheit leidet, dann bleiben die für immer so.
Ja.
Welche Fragen beschäftigen dich eigentlich?
Ja, mich beschäftigt, wie kann man die Welt irgendwie besser machen oder was kann man beitragen, dass die Welt halt besser wird. Und das ist auch ein Punkt, warum ich das gestartet habe bei TikTok, weil ich habe immer das gesehen, also die ganze Social Media Bubble, das ist irgendwie, das beschäftigt mich gerade zur Zeit mega, weil ich sehe immer so viele Leute, die Videos machen, Shopping Haul und so, und ich finde das nicht cool. Das ist so sinnlos und das stört mich mega, weil ich finde das nicht gut, wenn 21-Jährige oder 20-Jährige da sie Louis Vuitton-Taschen oder Hermes-Bags für 10.000 Euro kaufen wollen, weil was, das ist das nicht wert und das ist eine falsche, das ist keine gute Influence für die kleineren oder jüngeren Menschen. Das ist, das finde ich nicht gut, weil da muss man was machen und deswegen mache ich das vor allem, weil es sollen Leute, die was irgendwie was Richtiges beitragen, auch einen Beitrag leisten. Und es gibt da Ärzte, die da was machen bei TikTok oder YouTube und das finde ich gut und nicht irgendjemand. So, Shopping Halls, das ist wirklich, das stört mich extrem, ja.
Das merkt man.
Ja, das ist so, ich kann das nicht verstehen, wenn man Videos macht, ich gehe in Louis Vuitton und gehe dann mit 2.000 Euro, das ist für die meisten der Monatslohn. Das ist extrem. Also, ja.
Was ist das meist aufgerufenste Video bei dir?
Es gibt drei, die was relativ gut waren. So, ich glaube, es war das übermäßige Schwitzen mit 1,5 Millionen, ja.
Übermäßige Schwitzen, was gibt's dazu zu wissen?
Also, das ist der Überbegriff, also quasi übermäßige Schwitzen. Also es gibt ja im Sommer halt, oder es gibt Menschen, die schwitzen halt mehr. Und da kann man halt verschiedenste Sachen anwenden, wie Salbei. Kapseln, die halten halt das Schwitzen ein bisschen auf. Oder Chlorophyll-Tabletten. Und es gibt halt auch Deos, die man verwenden kann, mit Aluminium, ohne Aluminium. Und die Sachen habe ich halt da vorgestellt. Genau, und auch Sonnenallergie war relativ ein gutes Video mit so 1 Million. Es war halt im Sommer natürlich Thema, weil viele Leute gar nicht wissen, dass man da vorsorglich was machen kann mit Calcium oder Vitamin A oder auch mit der Sonnencreme.
Was ist genau eine Sonnenallergie?
Das sind so Pusteln, die was jetzt nicht Pickel sind, sondern einfach so allergische Pusteln, also so Urtikare, so ein juckender Hautausschlag und das ist halt sehr unangenehm. Und es kommt vor allem durch Sonneneinstrahlung bei Menschen, die was halt ein bisschen empfindlicher sind bei der Haut. Ja, aber es ist sehr unangenehm und die können dann gar nicht mehr in die Sonne gehen, weil sie einfach so einen Juckreiz haben.
Schlecht für alle, die was Strandurlaub mögen.
Eben, und dann mit dem Sand und so. Ja.
Was war das dritte Video?
Pupsen.
Ah, okay, spannend. Flatulenzen.
Ja, genau. Also natürlich ist es eher die witzigen Videos, die was dann natürlich am Anfang versuche ich, das dann irgendwie witzig zu gestalten. Und ja, das war das dritte Video.
Und was ist das Key-Learning aus dem Video?
Was man halt dagegen tun kann, also so Anti-Flat, das ist Simithicone, also wirkt entblähend. Und auch wieder die Chlorophyll-Tabletten, die wirken gegen jede Art von Ausdünstungen. Und genau, und vor allem auch keine blähenden Lebensmittel oder auch Krümeltee, gibt es verschiedene Sachen, ja.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum Schweiß, bevor wir uns zum Abschluss nähern und es dann noch drei Abschlussfragen gibt. Beim Schweiß, ich habe einmal gehört, dass es gibt der Schweiß, der riecht sehr stark und Schweiß, der riecht eher weniger stark und dass das sehr stark mit der Ernährung zusammenhängt. Also wenn man sehr viel Eiweiß isst, dass dann dieser stechende Geruch zustande kommt.
Das stimmt, also es kommt auf jeden Fall darauf an, was man isst. Und auch Knoblauch ist zum Beispiel, ist der Schweiß eher mit Geruch verbunden. Aber das kann man gut mit Chlorophyll-Tabletten in den Griff bekommen, zum Beispiel. Die grünen, wie von der Pflanze.
Da kann man sich dann an dich wenden.
Ja, genau.
Wenn man mehr anfahren möchte.
Genau.
Der Abschluss, drei Fragen noch. Was möchtest du gerne noch mit 80 Jahren tun können? Weil wir haben ja über Longevity gesprochen.
Laufen gehen.
Wie weit und wie schnell?
Es ist nicht wichtig, wie schnell, aber ich möchte auf jeden Fall 10 Kilometer in Ruhe laufen können. Also ohne Schmerzen, sagen wir so.
Was ist für dich Erfolg?
Erfolg ist einfach, die Arbeit zu machen, die was einen glücklich macht.
Sehr schön gesagt. Mhm. Und die letzte Frage, Janine, was möchtest du noch sagen?
Ein Vorbild für andere und einfach zu zeigen, dass es wichtig ist, dass man die Träume, was man hat, auch verwirklicht und Sachen nicht nur macht, weil man viel Geld verdient, sondern einfach, weil man sie liebt.
Sehr schön gesagt. Mir hat es sehr gefreut, Janine. Dir weiterhin alles Gute, viel Glück, viel Erfolg und auch viel Erfolg bei deinen zukünftigen Wettbewerben.
Danke,
bei den
Robert.
Jährlichen Challenges und vielen Dank nochmals für deine Zeit und den wertvollen Inhalt.
Danke dir.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.